Das so ein bisschen als Einstieg in den heutigen Predigtext. Und wir haben vorher ja das Lied gesungen, «O Heiland, reiß die Himmel auf». Und in der Strophe später steht, «Komm, tröst uns hier im Jammertal». Ich gebe es zu, das sind vielleicht ein bisschen ungewohnte Texte für Advent. Und vielleicht habt ihr auch vorher beim Lesen von diesem Bibeltext von Jesaja 63 denkt, ja, das ist jetzt noch harte Kost für so kurz vor Weihnachten. Weil schließlich gehen wir ja mit grossen Schritten auf Weihnachten zu. Und Weihnachten, das ist so die Zeit, wo es früh dunkel ist, wo man Kerzen anzündet, wo man sich irgendwie gemütlich einrichtet, wo man es gerne ein bisschen heimelig hat. Und wo man auch gerne hat, wenn man so ein bisschen das Vertraute gespürt. Und ich glaube, in dieser Zeit sind wir besonders so ein bisschen auf heile Welt eingestimmt. Es prägt uns, oder wir haben so eine Sehnsucht nach Harmonie, nach Glück, nach Zufriedenheit. Ich glaube, das haben wir als Menschen grundsätzlich, aber so in der Weihnachtszeit vielleicht noch ein Stückchen mehr. Und das sieht sich ja, oder sehen wir ja in unserer Kultur auch, während Weihnachten haben wir alle unser Daheim festlich geschmückt. Wir haben so Adventskränze, die wir schön dekorieren. Eben, man stellt ein Lichtchen auf. Geschäfte und Strassen sind alle beleuchtet mit Lichtchen. Und man hat das Gefühl, so überall, wo man hinschaut, ist so ein bisschen Glanz, Glimmer. Man sieht irgendwelche Lichtchen. Und auch wenn wir die Leute Fragen, was sie mit Weihnachten verbinden, dann kommt oft auch eben, gutes Essen, Kerzen, vielleicht Päckchen, so ein bisschen das harmonische Zusammensein in der Familie. Und dann kann man sich durchaus fragen, ja, wie passt so ein Bibeltext in die Szenerie von eben Harmonie, von Glitzer, von Glamour? Und ich möchte euch heute in den Bibeltext reinnehmen, weil ich glaube, er ja, redet vielleicht mehr in unsere Situation hinein, als dass wir im ersten Moment vielleicht das Gefühl haben. Der heutige Predigtext steht, wie gesagt, im Buch Jesaja. Und er ist eigentlich Teil von einem Gebet, wo das Volk Israel gebetet hat. Und in diesem Gebet bittet das Volk Israel Gott um Vergebung für all seine Vergehen, die das Volk immer wieder gemacht hat. Und das Volk erkennt einmal mehr, wir brauchen Erlösung. Wir schaffen es nicht alleine. Und darum formulieren sie in Kapitel 63, Vers 19, den Wunsch oder die Bitte, ach Herr, dass du durch den Himmel würdest zerreissen und ansteigen zu uns. Der Himmel ist ein Zeichen von Gottes Majestät, von Gottes Grösse, von Gottes Herrlichkeit. Und der Himmel soll geöffnet werden, damit das Volk Gottes gnadenvolles Eingreifen kann erleben. Das Volk Israel realisiert, wenn Gott nicht von sich aus die Initiativen ergreift und seine Verborgenheit im Himmel ein Stück weit aufgibt, dann kann ihnen niemand helfen, dann ist das Volk verloren. Und so sind sie sich einig und sagen, Gott muss ansteigen. Er muss ankommen, sonst gibt es für uns hier kein Leben. Und wenn man den Text liest, dann merkt man so den dringenden Wunsch, den das Volk Israel hatte. Aber sie sagen, dass der Himmel zerreissen und anfahren, also ankommen zu uns. Und es scheint so, als ob das Volk Israel den verschlossenen Himmel ein Stück weit wie ein Trauergewand empfindet, wie ein Tuch, wo Gott und Menschen voneinander trennt. Und darum soll das zerrissen werden. Das Trauergewand, was sonst in der israelischen Kultur etwas war, als ein Zeichen von Trauer, von Entsetzen, vielleicht auch von Hoffnungslosigkeit, wird hier in diesem Bild zu einem Bild für Heil, zu einem Bild für Hoffnung. Und vielleicht blinkt beim einen oder anderen schon das Lämpchen auf, weil das kennen wir doch von irgendwoher. Ein Tuch, ein Vorhang wird zerrissen als ein Zeichen vom Heil, als ein Zeichen dafür, dass wir als Menschen wieder Zugang haben zu Gott. Das feiern wir nämlich an Ostern, dass Jesus für uns ans Kreuz gegangen ist und den Vorhang zerrissen hat, wo uns von Gott getrennt hat mit seiner Auferstehung. Aber wir wollen die Reihe angehen. Jetzt sind wir zuerst einmal bei Weihnachten. Das Volk Israel hat sich also nach Erlösung gesehnt. Es hat sich danach gesehnt, dass der Himmel aufreißt und dass Gott ansteigt. Und die Sehnsucht, die das Volk Israel hatte zur Zeit von Jesaja, ist auch hunderte Jahre später immer noch die gleiche Sehnsucht gewesen. An dieser Sehnsucht hat sich nichts geändert. Im Gegenteil, wir machen jetzt einen Sprung ein paar hundert Jahre weiter vor in der Geschichte. Dort ist der Ruf nach Erlösung in Israel nicht leiser geworden, sondern eher noch lauter geworden. Israel hat sich in den Jahren vor Christus in einer sehr herausfordernden Zeit befunden. Die Römer haben über das ganze gesellschaftliche Leben bestimmt. Die Steuern waren extrem hoch. An jeder Ecke ist ein Römer gestanden und hat dafür gesorgt, dass alles nach römischen Regeln abläuft. Und das Römische Reich, also der Staat, hat kontrolliert. Er hat gesehen, was sich gehört und was sich nicht gehört. Und wer sich nicht an die Regeln gehalten hat, der hat zum Teil sehr schmerzhafte Konsequenzen müssen tragen. Kreuzigungen haben im Römischen Reich eigentlich zu der Tagesordnung gehört. Und auch ganz andere abscheuliche Foltermethoden. Und so ist in Israel die Erwartung nach dem Messias, nach dem Retter, extrem hoch gewesen. Und eigentlich mit jedem Tag ist die Erwartung gestiegen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass der Ruf aus dem Jesaja, ach, dass du doch den Himmel würdest zerreissen und ach, würdest kommen, wahrscheinlich in Mengen Jude zu dieser Zeit nachher geklingt hat. Dass sie sich gefragt haben, ja, wo ist Erlösung? Wo finden wir Befreiung vom Römischen Reich? Ich glaube, das waren die Fragen, die die Israeliten umgetrieben haben. Und als wäre es nicht genug, dass der Staat alles kontrollieren möchte, kommt jetzt auch noch dazu, dass sich jeder muss in seinem Geburtsort registrieren. Also eine weitere Regelung, die der Staat seinen Leuten auferlegt hat. Und ich denke, wir selber haben vielleicht ein Spürchen von dem in der Corona-Zeit auch dürfen erleben, müssen erleben, wie auch immer, wo wir gemerkt haben, was es bedeutet, wenn auf einmal der Staat sieht, mit wie vielen Personen darfst du dich treffen, wo darfst du hergehen, wo darfst du nicht hergehen. Und ich glaube, wenn wir ehrlich sind, ist das etwas, was wir Schweizer nicht so gerne haben. Aber das war zu dieser Zeit üblich. Also es war zu dieser Zeit im Römischen Reich normal. Einfach, dass es noch viel extremer war, als dass es das bei uns war. Der Staat hat kontrolliert und hat befohlen. Und so hat jeder im Römischen Reich sich registrieren müssen. Und ich glaube, wir können uns das vielleicht manchmal zu wenig vorstellen, was das bedeutet hat in dieser Situation. Also Israel, das Land, ist eigentlich Kopf gestanden. Es hat sich in einer außerordentlichen Situation befunden. Ihr müsst euch das Chaos vorstellen, die Unordnung, die dort geherrscht hat. Jeder hat sich auf den Weg in seine Heimatort müssen machen, um sich dort zu registrieren. Es hat zu der Zeit noch nicht die Möglichkeit gegeben, dass man das schnell online ausgefüllt hat, schön von der warmen Stube aus, und das hat erledigen können. oder kurz per Telefon auf die Amtsstelle anrufen und sagen, ja, hier ist der Josef von Nazareth, ich würde mich gerne registrieren, weil ich in Bethlehem geboren bin. Und dann ist das eine Sache, die innerhalb von ein paar Minuten erledigt wäre. Nein, es hat bedeutet, dass man sich aufmachen musste und in seinen Heimatort reisen und sich dort registrieren lassen. Und das wohlverstanden auch nicht mit dem Auto oder mit dem ÖV, sondern zu Fuß. Und ich habe mir gedacht, was würde es heute bei uns für ein Chaos geben, wenn sich jeder Schweizer, jede Schweizerin in seinem Heimatort müsste registrieren. Für mich würde es bedeuten, dass ich zu Fuß auf Adelboden müsste gehen. Ich habe das mal eingegeben, so, wie lange ich dort zu Fuß etwa hätte. Wenn ich alles an einem Stück laufe, dann hätte ich 48 Stunden und 7 Minuten. Also wäre auch mehrere Tage unterwegs, weil man muss ja immer auch noch die Ruhezeit, man muss sich ja wieder erholen und neue Energie sammeln. Also es würde bedeuten, dass ich mehrere Tage unterwegs wäre. Und es war schon zu dieser Zeit in Israel so gewesen, jeder, der nicht in seinem Heimatort gelebt hat, also gewohnt hat, der ist zu dieser Zeit unterwegs gewesen. Und so hat sich auch der Josef mit seiner hochschwangeren Frau müssen auf einen mehrtägigen Fußmarsch begeben, um sich in Bethlehem zu registrieren. Jeder, der nicht dort gewohnt hat, wo er geboren ist, war unterwegs gewesen. Und dementsprechend waren wahrscheinlich auch die meisten Geschäfte zu gewesen, weil die Leute, die dort das Inhaber von diesem Geschäft waren, unter Umständen auch unterwegs waren. Es waren längstens auch nicht alle Herbergen offen, alle Restaurants. Weil auch die Leute sich ja müssen registrieren. Also, man kann sagen, im ganzen Land war eigentlich eine angespannte Situation gewesen. Und ich glaube, der Ruf nach Erlösung, nach einem Aufreissen vom Himmel, war bei vielen Menschen zuvorderst gewesen. Es hat eine Sehnsucht danach geherrscht, oder danach, sie hatte Sehnsucht gehabt, dass der Messias endlich kommt und das Volk Israel befreit. Schon so lange warten sie schließlich auf den verheißenen Messias. Und dann, wir wissen es, passiert das Unvorstellbare. Passiert das Erhoffte. In dieser chaotischen Welt, in dieser unperfekten Situation, weit weg von Lichterglanz bricht tatsächlich der Himmel auf und Gott steigt ache. Völlig unspektakulär und völlig anders, als das die Juden sich ausgemalt haben. Als erstes haben die Engel den Hirten auf dem Feld verkündet, dass ihnen der Messias geboren ist. Und ich habe mir die Situation so ein bisschen versucht zu vorstellen. Wie war das für die Hirten gewesen? Wahrscheinlich haben die gedacht, endlich ist der Retter da. Eine unglaubliche Freude muss bei diesen Hirten geherrscht haben. Endlich hat sich der Himmel geöffnet. Und dann habe ich noch mal überlegt und gedacht, also was genau hat der Engel gesehen? Wir finden der Retter in Windeln gewickelt, in einer Futterkrippe. Wie bitte? Der Retter vor der Welt, ein kleines, hilfloses Baby. Da haben wir uns wahrscheinlich verhört. Der jahrhundertalte Wunsch von Israel, dass der Himmel zerreißt und Gott ankommt, ist endlich Wirklichkeit geworden und Gott hat den Retter in die Welt geschickt. Aber kann es tatsächlich sein, dass ein Kind in einer Krippe der Retter sein soll? Ein Retter sieht doch viel anders aus. Ein Retter kommt in Macht, in Herrlichkeit, der kommt mit viel Glanz und Glimmer und doch nicht so arm und hilflos in einer Krippe. Und ich kann mir vorstellen, für die Hirten war es die so geschwankt zwischen Hoffnung und Enttäuschung. Und sie denkt, endlich ist der Retter da. Und gleichwohl, das kann doch irgendwie nicht sein, dass es ein Baby ist. Wahrscheinlich waren sie hin und her gerissen von ihren Emotionen, ein bisschen auf einer Achterbahn von den Gefühlen zwischen Freude, zwischen Enttäuschung und Hoffnung. Und vielleicht haben sie sich sogar gefragt, also verspottet Gott jetzt uns als Volk, dass er statt in einer kämpferischen Rüstung in Windeln auf die Welt kommt? Dass er in einer Krippe liegt, anstatt im königlichen Palast? Statt, dass er ein grosses Heer anführt, muss er umgetragen werden. Also ihr spürt, dort sind wahrscheinlich zwei Welten aufeinander getroffen. Völlig unterschiedliche Vorstellungen über den Messias. Über wie das aussieht, wenn sich der Himmel auftut und Gott ansteigt. Aber spannend ist, dass ein paar Kapitel früher Gott durch den Prophet Jesaja dem Volk Israel auch schon hat verkünden, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Also Gott hat eigentlich schon ein paar Kapitel vorher seinem Volk angedeutet, dass ihre Wege nicht die sind, wo er geht. Und dass ihre Vorstellung von Erlösung auch nicht die ist, wo seine Vorstellung von einem Retter ist. Gott hat einen völlig anderen Plan von Erlösung gehabt, als das die Juden hatten. Wenn der Himmel aufreißt und wenn er ansteigt, dann passiert es ganz anders. Und trotzdem, oder vielleicht gerade weil es so anders ist, können wir immer wieder nur staunen über das, wie Gott gehandelt hat. Zumindest mir geht es so, dass ich eigentlich in jeder Adventszeit immer wieder neu staune ab dem, wie Gott gewirkt hat. Und auch gerade dieses Jahr hat es mich einmal mehr verblüfft, wie Gottes Rettungsplan aussieht. Und das finde ich auch so das Schöne an dieser Adventszeit, wenn wir uns auf Weihnachten zubewegen, wenn wir uns Gedanken machen über das, was Gott da hat, wie wir dann immer wieder auch dürfen staunen ab dem, was er da hat. Gott ist nicht in einem grossen Spektakel auf die Welt gekommen, sondern im Stillen, im Verborgenen. Völlig schwach und zerbrechlich. Und ich habe mich gefragt, warum hat Gott den Weg gewählt? Warum wird er Mensch mit aller menschlichen Schwäche, mit der Hilfsbedürftigkeit, die ein kleines Kind hat, mit der Zerbrechlichkeit eigentlich auch, wo ein Mensch hat. Und mir ist folgender Gedanke gekommen. Der Jesaja redet in seinem Buch mehrfach vom Erlöser. Der Jesaja hat sehr viele so die Messias-Prophezeiungen drin. Und einmal erwähnt er auch, dass der Erlöser auch Immanuel genannt wird. Und das bedeutet, Gott ist mit uns. Und darum glaube ich, dass Gott Mensch geworden ist, als ein kleines, hilfloses Kind, hat auch den Grund, damit wir ihm ähnlicher werden können. Und damit wir von ihm lernen dürfen, was es bedeutet, Beziehung mit Gott zu leben. Und das ist ein Gedanke, der mich sehr fasziniert hat in den letzten Wochen. Dass Gott so wird wie wir, damit wir es Vorbild haben, wie dass wir können Beziehung leben, wie dass wir können in dieser Beziehung mit Gott unterwegs sein. Weil sind wir ehrlich, wäre Gott als ein alles überragender Retter erschienen, dann wären wir wahrscheinlich auch fasziniert von dem, was er gemacht hat. Aber wir würden vielleicht nicht danach streben, gleich zu werden wie er, weil wir von Anfang an würden sagen, das ist völlig außer unserer Reichweite. Aber durch das, dass Gott Mensch geworden ist wie wir, ist er uns so nachgekommen, dass wir eben das Vorbild haben und wir ihm immer dürfen ähnlicher werden und dass wir dürfen danach streben, so zu werden, wie er war. Und ein anderer Gedanke, der mich beschäftigt hat, ist der Gedanke, dass Gott den Himmel aufgerissen hat und in eine völlig unperfekte, in eine völlig chaotische Welt und Situation hineingekommen ist. Ich habe euch vorher die Szenerie vor Augen gemalt. Gott bricht in eine völlig verrückte Zeit hinein und schenkt dort eine Veränderung. Und oft ist es doch in unserem Leben genau gleich, dass wir uns nach Erlösung sehnen, dass wir uns Befreiung wünschen, aber ehrlich gesagt erst damit rechnen, wenn ich denn das und jenes noch erledigt habe. Wenn ich diesen Bereich von meinem Leben im Griff habe, dann kann Gott kommen mit seiner Erlösung. Und dann kann Gott wirken. Aber ich glaube, das ist ein verkehrtes oder das ist ein falsches Denken. Ich glaube, wir sollen danach streben, eben Jesus ähnlicher zu werden. Aber wenn wir das als Voraussetzung setzen, wenn wir sagen, ich muss zuerst so sein und dann kann Gott wirken, dann machen wir Erlösung von uns abhängig und nicht von Gott. Und so möchte ich euch die Frage auch stellen, ja, rechnen wir damit, dass Gott in unsere Welt hineinkommt und dass er uns Erlösung schenken kann, Veränderung schenken von einer Situation. Erklingt in uns der Ruf nach Erlösung, wie er im Volk Israel erklingt hat, jahrhundertelang? Oder haben wir uns längstens mit unserer unperfekten, erlösungsbedürftigen Welt abgefunden und die Hoffnung auf Erlösung, die Hoffnung auf Veränderung vielleicht ein Stück weit aufgeben? Für mich persönlich bedeutet Advent, bedeutet Weihnachten auch Hoffnung. Weil an Weihnachten feiern wir die Hoffnung für die Welt. Wir feiern Gottes Rettungsplan und den Anfang von seinem Erlösungswerk. Und es geht dort eben um alles andere als um leichter Glanz, um gutes Essen, um eine harmonische Familie oder um Päckchen. Natürlich sind das schöne Nebenwirkungen von einem Fest. Aber ich glaube, gerade in unserer Gesellschaft sind wir stark in der Gefahr, dass wir die Nebensächlichkeiten zu den Hauptsächlichkeiten machen. Dass es eben nur noch um gutes Essen, um das Zusammensein geht, um Päckchen geht und wir eigentlich den Grund oder die Hauptsache von diesem Fest aus den Augen verlieren. Und darum, glaube ich, braucht unsere Welt Hoffnung, mehr denn je. Und sie braucht uns als die Hoffnungsträger, die einer Welt verkünden, was wir feiern an dieser Weihnachten. Ich glaube, wir sind in der Pflicht, dass wir unseren Mitmenschen von unserer Hoffnung erzählen. Und dass wir ihnen erzählen, dass Gott den Himmel geöffnet hat und als Kind in die Welt ist gekommen, um uns zu erlösen. Ich glaube, du und ich, wir sind dazu berufen, dass wir Hoffnung entfalten in dieser Welt. Und vielleicht möchtet ihr euch erinnern, letzten Sonntag haben wir ein kurzes Video angeschaut, wo das so deutlich geworden ist, mit dieser Hoffnung zu entfalten. Als Heilsarmee Schweiz haben wir dieses Jahr so ein bisschen uns auf die Fahne geschrieben, wir wollen Hoffnung entfalten. Und so die Tauben als ein Zeichen, als ein Symbol von dieser Hoffnung. Und ich habe Carolina Beck gefragt, ob sie für uns ein bisschen die Tauben falten würde. Weil ich sie oft irgendwo in einer Ecke habe gesehen, so die Tauben entfalten. Und sie das viel schneller, viel schöner kann, als sie das könnte. Und ich möchte dich heute Morgen fragen, möchtest du so ein Hoffnungsträger sein? möchtest du so eine Taube für die Welt sein, die auf die Hoffnung herweist? Hast du selber die Hoffnung in dir? Kennst du Jesus? Weil wenn du Jesus und seine Hoffnung nicht kennst, die aber danach sehnst, dann möchte ich dich ermutigen, diesen Schritt zu machen. Und zu sagen, ja, ich möchte mit dem Jesus unterwegs sein. Ich möchte die Hoffnung in meinem Leben haben. Und ich möchte, dass er in mein Leben kommt und Situationen verändert. Die andere Art von Hoffnung ist vielleicht auch, aber vielleicht gibt es Bereiche in deinem Leben, wo du merkst, hey, dort versuche ich immer selber, Erlösung zu bewirken. Dort mache ich Erlösung von mir abhängig, anstatt dass ich es von Jesus abhängig mache. Und vielleicht kann es sein, dass du das Reden von Gott nicht hörst oder verpasst, weil du ganz eine andere Vorstellung von dem hast. Das ist das, was mich auch immer wieder ein Stück weit erschüttert an dieser Weihnachtsbotschaft. Dass die Juden, die sich so nach der Erlösung sehnt, aber sie sind ein Stück weit so festgefahren gewesen, wie das die aussieht, dass sie sie eigentlich verpasst haben. Und ich glaube, es geht uns manchmal, oder mit mir persönlich geht es manchmal genau gleich, dass ich vielleicht einen Bereich habe im Leben, wo ich mir Erlösung wünsche, aber ich auch genau meine Vorstellung habe, wie das denn die Erlösung aussieht. Und in dem innen vielleicht manchmal Gottes Reden verpassen. Und wenn du merkst, ja, das gibt bei dir so einen Bereich, dann möchte ich dich auch ermutigen, dass du die Vorstellung mal über Bord wirfst und Gott Raum gibst, dass er in deinem Leben zu dir reden kann, so wie er das denkt. Und so ein bisschen als letzte Frage möchte ich dir mit auf den Weg geben. Wo oder wie kannst du die Hoffnung weitergeben? Wer hat Gott dir an die Seite gestellt, damit du für diese Person so ein Hoffnungsträger sein kannst? Wer in deinem Umfeld kennt vielleicht die Hoffnung noch nicht und braucht jemanden wie dich, der ihn auf die Hoffnung herweist? Weil er vielleicht sonst noch nie von dieser Weihnachtsbotschaft gehört hat. Und ich bin überzeugt, dass es unser Auftrag als Christen ist, dass es unsere Berufung als Christen ist, dass wir so Hoffnungsträger sind und dass wir rausgehen in die Welt und immer wieder von dieser Hoffnung erzählen. Und manchmal hilft es, wenn man eben vielleicht so ein Symbol hat, das ihm wieder daran erinnert, wo ihm man vielleicht irgendwo einen Kühlschrank herhängt oder an die Haustüre und dann jedes Mal, wenn man das Haus verlässt, erinnert man sich daran, hey, ich will so ein Hoffnungsträger für die Welt sein. Und darum werden wir jetzt während dem nächsten Lied, während dem nächsten Instrumentalstück, aber es hat hier eine Schüssel voll so Tauben und wenn ihr gern oder dürft vorkommen und für euch so eine Taube mitnehmen, als Erinnerung daran, dass ihr so ein Hoffnungsträger möchtet sein.